Hallo und herzlich willkommen beim To-Do Developer Podcast mit Robin Manuel Thiel und Malte Lantin. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Wir sprechen über Konferenzen. Haben wir fast nicht mehr geglaubt, dass das wieder losgeht. Es gibt wieder Konferenzen. Gerade Developer-Konferenzen starten jetzt gerade wieder. Die Konferenzsaison beginnt. Und deswegen schauen wir uns das Thema mal ein bisschen näher an. Wann sollte man auf Konferenzen gehen? Lohnt sich das? Und was haben wir geplant? Außerdem schauen wir uns ein bisschen an, wie kommt man auch als Presenter auf Konferenzen? Sprich, wie kann ich einen eigenen Talk da landen und worauf muss ich achten, wenn ich letzten Endes dort genommen werde und meinen Vortrag halten muss? Steigen wir direkt in die Folge ein. Robin Manuel, wie geht's dir und wie bist du eigentlich auf dieses Thema gekommen?
Ja, mir geht's gut, denn wie du es gerade schon gesagt hast, die Konferenzsaison hat wieder angefangen. Ich war letzte Woche viel auf der Autobahn, da hat man gemerkt, dass die Festivalsaison wieder anfängt. Ich glaube, Rock am Ring und Rock im Park waren ja letztes Wochenende. Und jetzt geht's aber auch gleichzeitig mit den Tech-Konferenzen los. Und mich freut das sehr, weil, Malte und ich waren beide in unserer Karriere mal Evangelisten, wie das oft, oder Advokaten, wie das mittlerweile irgendwie oft in irgendwelchen Tech-Firmen heißt, also dafür zuständig, im Prinzip mit der Developer-Community zu arbeiten und waren ganz, ganz viel auf Konferenzen und unterwegs. Und ich habe zumindest für mich immer das Gefühl, dass ich diese Rolle nie so richtig abgelegt habe. Mir hat das damals immer sehr viel Spaß gemacht. Ich sage auch mittlerweile intern immer so, einmal Evangelist, immer Evangelist. Ich freue mich immer, wenn zum Beispiel von Microsoft aus wir auf irgendwelche Konferenzen geschickt werden und dann immer intern gefragt wird, wer hat denn da Lust mitzukommen. Da melde ich mich immer gerne. Und vor 2 Wochen war ja die Microsoft Build-Konferenz. Die Woche davor war die KubeCon in Valencia. Das ist quasi eine große Kubernetes-Cloud-Native-Konferenz. Diese Woche ist in Berlin die We Are Developers, eine, wie ich finde, sehr, sehr coole Entwicklerkonferenz. Da werde ich auch vor Ort sein. Also wenn jemand von euch da ist und Lust hat, keine Ahnung, dass man mal wie auf einen Kaffee schnackt, dann lasst mich das gerne mal wissen. Und du, Malte, planst auch Konferenzen, oder?
Ja, erstmal ist das Thema so ein bisschen an mir vorbeigegangen, dass es mit den Konferenzen wieder losgeht, jetzt, wo in vielen Bereichen die ganzen Einschränkungen rund um Corona weg sind. Dementsprechend habe ich alle Call for Papers für alle Konferenzen verpasst. Das heißt, keine Speaking Slots für mich. Aber ich plane tatsächlich, zumindest als Teilnehmer auf ein paar Konferenzen zu sein. Ein ganz heißer Kandidat ist für mich jetzt die Cloudland. Findet Ende Juni, Anfang Juli in Brühl bei Köln statt. Und Highlight dieser Konferenz natürlich neben den ganzen Cloud-Native-Themen, die davon wirklich tollen Speakern präsentiert werden, dass das Ganze im Phantasialand stattfindet, sprich im Vergnügungspark. Dementsprechend neben den spannenden Talks und dem Austausch mit der Community die Möglichkeit, da auch unbegrenzt Achterbahn zu fahren. Von daher doppeltes Highlight für mich und von daher schaue ich mir das gerade an, ob ich da zumindest mal 1-2 Tage vorbeischauen kann. Man kann sich wie bei vielen Konferenzen entweder den ganzen Conference Pass holen für mehrere Tage oder halt einzelne Tage buchen und finde ich eigentlich super spannend, weil da kann man sich dann auch genau die Themen rauspicken, die man gerade irgendwie beruflich braucht oder die für einen interessant sind. Und ich werde dann mir die DevOps-Themen wahrscheinlich anschauen.
Und ihr könnt da zwischendurch wirklich Achterbahn fahren oder was? Also es ist Open Park oder wie?
So sieht's aus, genau. Es finden dort auch von den gleichen Organisern andere Konferenzen statt, zum Beispiel die Java Land rund um das ganze Java-Ökosystem, findet auch im Phantasialand statt, da habe ich das Datum gerade nicht. Aber da auf jeden Fall mal reingucken, super spannende Konferenzen, nicht nur wegen der Location, sondern natürlich auch wegen der Themen.
Ja gut, aber bestimmt auch. Also ich finde, da muss man sich immer entscheiden, ob man noch eine Runde Black Mamba fährt oder sich den nächsten DevOps-Talk anguckt.
Genau, also von daher, ich gucke gerade, was dann auch jetzt in den kommenden Monaten noch kommt, wo ich hingehen kann. Wie gesagt, einige Sachen sind halt völlig an mir vorbeigegangen. Ich glaube, du sagst letzte Woche zu mir, hey, gehst du auch zu We Are Developers? Und ich so, was, wo, wann? Gibt wieder Konferenzen. Also völlig an mir vorbeigegangen. Auf jeden Fall, glaube ich, super spannend. Ich habe gesehen, da spricht auch der CEO von GitHub, gibt da einen Talk. Also von daher, glaube ich, eine ganz spannende Konferenz, wirklich mit hochkarätigen Speakern auf der Webseite. Habe ich auch gesehen, in der Vergangenheit hat mal The Woz da gesprochen, ne? Wozniak. Ich weiß nicht, ob er wieder da ist, aber die haben auf jeden Fall immer wirklich sehr hochrangige Speaker da auf der Bühne.
Ja, und es war auch eine coole Konferenz, weil sie halt so super gemischt ist. Ich glaube, es gibt immer so zwei Kategorien. Es gibt einmal so diese Vendor-spezifischen Konferenzen, wie jetzt auch die Microsoft Build irgendwie vor 2 Wochen. Da geht es natürlich nur um Microsoft-Themen. Und dann gibt es halt diese Community-organisierten Konferenzen, wie die KubeCon zum Beispiel eine ist, die von der Cloud Native Computing Foundation organisiert wird. Oder jetzt auch die We Are Developers oder die Cloudland, wo wirklich dann verschiedene Anbieter, verschiedene Vendoren da sind. Und das finde ich eigentlich immer ziemlich cool, wenn halt so ein Community-Gedanke dahinter steckt, sich also nicht irgendwie ein Anbieter da quasi Werbefläche mietet und über seine eigenen Produkte spricht, was auch super spannend sein kann, aber was natürlich immer so einen leichten Werbetouch hat, als wenn halt wirklich quasi, man ist in einer großen Halle und irgendwie Google, Microsoft, GitHub, IBM, AWS haben da auch vielleicht Stände aufgebaut und man kommt dann mit der Community in Kontakt. Ich finde es immer super cool, wenn man mit irgendwelchen Vendoren in Kontakt kommt, von denen man zum Beispiel Produkte benutzt und dann mal wirklich mit denen spricht. Die sind ja auch immer sehr interessiert, wie man sie selber einsetzt und ja, vielleicht auch mal ein Gesicht dann hat hinter einem bestimmten Service, den man vielleicht einsetzt oder einem Produkt oder vielleicht auch einem Open-Source-Projekt. Oft gibt es auch irgendwelche so kleine Stände, die dann gesponsert werden für Open-Source-Produkte, wo man dann wirklich auch mal die Maintainer kennenlernt. Sowas finde ich eigentlich immer cool. Ich finde es eigentlich immer ein cooler Vibe auf so einer Konferenz. Ich bin gern da.
Ja, ich glaube auch, beides hat seine Daseinsberechtigung, auch diese Vendor-spezifischen Konferenzen, wenn man ganz viel mit diesen Technologien eines bestimmten Herstellers arbeitet, egal ob es jetzt irgendwie, wie in deinem Fall mit der Build, eine Microsoft ist, gibt es ja auch Konferenzen von Google, Facebook, Amazon, von allen großen Playern. Auf jeden Fall spannend, insbesondere, weil es da natürlich dann immer auch Ausstellungen, so ein bisschen so Messe-Flair-mäßig mit diversen Partnern aus dem Ökosystem gibt. Das heißt, man kann sich da auch schlau machen, was gibt's auf der Plattform, was arbeitet mit diesen Technologien auch zusammen. Und da kann man sich dann natürlich auch schlau machen. Und was ich noch erwähnen wollte, eine dritte ganz wichtige Kategorie von Konferenzen sind dann diese professionell organisierten Konferenzen von Konferenzveranstaltern oder Verlagshäusern. Da gibt's diverse auch, weiß nicht, ich denke da jetzt an Konferenzen wie die Basta oder die Developer Week, wo dann natürlich auch über verschiedene Technologiefelder hinweg Talks geboten werden. Und diese Konferenzen sind dann halt von professionellen Konferenzveranstaltern. Sprich, man kann sich da genauso für einen Talk bewerben. Aber als Teilnehmer habe ich dann die Möglichkeit, mich von diversen Technologien zu diversen Technologien schlau zu machen. Aber natürlich sind diese Konferenzen, wo ich natürlich auch eine Eintrittsgebühr bezahlen muss. Aber ich glaube, da tut sich jetzt zwischen diesen vendor-spezifischen Konferenzen und den professionell organisierten, unabhängigen Konferenzen tut sich da nicht viel, was die Konferenzticketpreise angeht. Die Community-Konferenzen sind meistens ein bisschen günstiger. Da komme ich dann meistens wirklich schon zu einem bezahlbaren Preis hin. Aber ich glaube, die wenigsten von uns sollten diese Tickets aus eigener Tasche bezahlen, sondern als Teil der durchaus als Developer wichtigen Weiterbildung ist das etwas, was, wenn ich jetzt nicht selbstständig bin, durchaus etwas ist, was dann auch einen Arbeitgeber übernehmen sollte. Und sollte man definitiv mal anbringen, wenn man Lust hat, da mal hinzugehen.
Ja, ich denke auch, man kann immer, finde ich, an den Ticketpreisen immer ganz gut sehen, auf wen das ausgerichtet ist. Also es ist ja selten, dass so eine Konferenz mit einem Ticketpreis irgendwie unter 500 Euro daherkommt. Das finde ich als Privatperson eigentlich schon krass viel. Wenn ich überlege, was vielleicht so ein Konzertticket oder vielleicht irgendwie ein Theaterticket oder sowas kostet, dann finde ich das schon für Weiterbildung sehr, sehr viel eigentlich, wenn man es privat bezahlt. Und daran sieht man halt häufig schon, dass das für jemanden, aber für Firmen halt auf Firmen ausgelegt ist. Und ich bin auch absolut deiner Meinung, dass ein Budget da sein sollte für Mitarbeiter Weiterbildung. Und ich persönlich bin großer Befürworter von Konferenzen, eben vor allem aus diesem Community-Gedanken. Also viel von dem Content bekommt man natürlich auch irgendwie über andere Kanäle mit. Beziehungsweise oft gibt es ja auch so Digital-Only-Tickets mittlerweile, wo ich mir dann einfach den Content im Livestream anschauen kann. Aber ich finde immer, dass das vor Ort was anderes ist. Oder wie siehst du das? Also findest du, das lohnt sich, vor Ort zu sein auf einer Konferenz, im Gegensatz zu vielleicht einfach nur die Videos zu schauen? Weil häufig kostet eine Konferenz vor Ort halt Geld. Und ganz oft werden ja einfach die Videos danach sogar vielleicht kostenlos auf YouTube hochgeladen.
Also wenn man tatsächlich finanziell die Möglichkeit hat, dorthin zu gehen, entweder weil man Budget dafür eingeplant hat oder weil es einen Arbeitgeber bezahlt, würde ich definitiv sagen, man sollte wirklich vor Ort sich so eine Konferenz anschauen, wenn halt eine größere Anzahl von Talks für einen selber interessant sind. Wenn ich jetzt sage, okay, es interessieren mich jetzt nur ein, zwei Themen, dann lieber schauen, gibt es die Sachen nachher auch online. Gerade von diesen Vendor-spezifischen Konferenzen gibt es in der Regel alle Talks nachher kostenfrei online. Wenn ich jetzt jedoch mir mehrere Sachen angucken möchte, dann würde ich definitiv empfehlen, dahin zu gehen, weil man sich ja sonst im Alltag kaum die Zeit dafür nimmt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, hier und da mal einen Conference-Talk als Recording anzuschauen, irgendwie in 1,5-facher Geschwindigkeit, macht man mal, aber schaust du dir dann irgendwie 5, 6, 7, 8 Talks an? Ich weiß es nicht. Die Zeit nimmt man sich da nicht, aber wenn man dann wirklich auf so einer Konferenz ist, dann nimmt man sich auch wirklich die Zeit für die Weiterbildung und, wie du gerade sagtest, natürlich auch den Austausch mit anderen. Aber allein dafür, dass man sich dann wirklich rausblocken kann und dann auch einfach mal nicht erreichbar ist. Ich hätte jetzt in der Vergangenheit gesagt, nicht im Büro ist, aber viele von uns arbeiten gar nicht mehr im Büro, aber zumindest irgendwie nicht erreichbar im Sinne von, ich kann jetzt Aufgaben übernehmen und Leute erwarten, dass ich auf E-Mails antworte, sondern ich bin halt out of office, kann dann an der Konferenz teilnehmen und mich dann wirklich darauf konzentrieren, da auch die Inhalte mitzunehmen.
Ja, ich habe gerade zwischendurch mal meine YouTube-Watch-Later-Liste aufgemacht, wo sich einige Konferenz-Talks befinden, die ich eigentlich noch schauen wollte. Und ich glaube, ich habe gerade einen gefunden, der geht über Apache Kafka, der ist von 2017. Das zeigt ja schon, wie gut das dann funktioniert, wenn man sich eigentlich vornimmt, diese Talks zu schauen, das dann ja wirklich doch nicht tut. Also genau, also gerade diesen Gedanken, sich da rauszunehmen und wirklich dediziert 3 Tage dieser Weiterbildung zu widmen, den finde ich eigentlich auch sehr schön.
Was ich persönlich auch ganz interessant finde, ist auf vielen Konferenzen wirklich diesen Messebereich, weil man da wirklich dann auch die Möglichkeit hat, mal mit Firmen in Kontakt zu kommen, weil viele von uns nutzen ja nicht nur irgendwelche Technologien, die Open Source sind, sondern wir benutzen halt auch kommerzielle Technologien. Und da vielleicht auch mal wirklich mit den Vendoren in Kontakt zu kommen, dort mal einen persönlichen Draht aufzubauen, kann auf jeden Fall auch wirklich ein Vorteil von so Konferenzen sein, weil dann hat man nachher auch Leute, auf die man mal zugehen kann, wenn man entsprechende Fragen zu dem Thema hat. Also durchaus auch ein Mehrwert, den ich natürlich rein online nicht habe. Und dadurch, dass ich auf der Konferenz bin, kriege ich auch einfach mal durch Gespräche oder Talks, die vielleicht zufällig in einem Slot liegen, wo ich noch nichts anderes habe, setze ich mich mal in ein neues Thema rein, kriege ich natürlich auch Sachen mit denen ich mich vielleicht proaktiv gar nicht beschäftigt hätte, weil ich gar nicht gewusst hätte, wonach ich letzten Endes dann irgendwo auf YouTube auch suchen muss.
Ja, total. Eine andere Möglichkeit, auf eine Konferenz zu kommen, ist aber natürlich auch da selber zu sprechen. Also einen eigenen Vortrag zu haben, einen eigenen Talk zu haben. Und ist es natürlich eine coole Möglichkeit, weil in der Regel das bedeutet, wer einen Speaker-Slot bekommt, der bekommt auch automatisch ein Ticket. Zum anderen ist es natürlich auch eine sehr, sehr schöne Sache, entweder für einen selber, für die eigene Reichweite oder auch als Community-Gedanke, wenn man was zurückgeben möchte, weil man vielleicht was Cooles gebaut hat, weil man irgendwie einen Pattern gefunden hat, weil man irgendwelche Erfahrungen teilen möchte, das zu tun. Ganz beliebt sind ja auch immer irgendwelche Sessions, wo Real-World-Projekte oder Erfahrungen aus Real-World-Projekten oder Best Practices geteilt werden. Also wenn man generell den Anspruch hat, hey, ich würde doch gerne mal auf so einer Konferenz sprechen. Und wir haben beide, glaube ich, auch schon sehr früh angefangen, auf Konferenzen zu sprechen. Auch schon während des Studiums hatten wir immer wieder die Möglichkeit, Sessions zu halten und danach im Job sowieso. Was würdest du sagen? Wie kriegt man das hin? Was ist der Weg? Wie spricht man auf einer Konferenz?
Also ich würde tatsächlich erstmal bei dem Punkt ankommen, wenn man sich das theoretisch vorstellen kann und man da Lust drauf hat, dann sich erstmal an das Thema ranzutasten. Weil ich glaube, viele Leute haben extrem großen Respekt vor dem öffentlichen Sprechen, auf der Bühne stehen, was vorbereiten, dann vielleicht sogar noch Demos machen. Und ich glaube, sich da erstmal langsam ranzutasten, ist auf jeden Fall sinnvoll, um wirklich auch diese Zuversicht zu kriegen, dass so eine Session wirklich laufen kann, dass man da auch einen guten Talk halten kann, bevor man direkt jetzt zu einer der großen Konferenzen hingeht und wie einen Call for Papers teilnimmt und dann letzten Endes vielleicht sogar genommen wird auf Basis des Papers und dann steht man dann nachher auf der Bühne und es läuft vielleicht nicht so, wie man es sich gedacht hat. Also von daher würde ich empfehlen, einzusteigen mit User Groups, mit Barcamps, tatsächlich wirklich auf dieser Art der Community-Events zu starten und da mal erste Speaker-Erfahrung zu sammeln. Und das Schöne ist, man kann solche Talks ja mehrmals, will ich sagen, beliebig oft, aber man kann diese Talks durchaus sehr gut wiederverwenden. Sprich, wenn ich irgendwas erarbeite, kann ich vielleicht mal zu der User Group bei mir um die Ecke gehen, da sitzen dann irgendwie 20 Leute im Publikum, mache ich den Talk, lief vielleicht nicht ganz so gut, mache ich den Talk vielleicht bei einer anderen User Group nochmal, lief besser und habe dann irgendwann einen Punkt erreicht, wo ich dann vielleicht das Ganze bei einer großen Konferenz einreiche und ich dann weiß, hey, das ist eine coole Sache, das interessiert die Leute, die Demo funktioniert und ich habe wirklich auch die Zuversicht, dass das dann auch auf der großen Bühne klappt. Na, also so würde ich zunächst erstmal aufbauen, um wirklich auch da den Mut und die Erfahrung zu sammeln, einfach an so einer großen Konferenz beim Call for Papers auch teilzunehmen.
Du hast gerade was super Spannendes gesagt, finde ich. Und zwar hast du gesagt, das ist ja auch eine Möglichkeit, sich an dieses Thema heranzutasten. Und da habe ich jetzt gerade mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich finde das eigentlich einen sehr, sehr guten Ansatz. Also nehmen wir an, es gibt ein Thema, was mich sehr interessiert, was ich vielleicht auch schon irgendwie einsetze. Irgendein cooles Testing-Framework oder irgendein Docker-Container, sag ich jetzt einfach mal. Und wenn man sich dann aber entscheidet, darüber eine Session zu halten oder einen Talk zu halten, zwingt es einen ja quasi, sich mal, ich sag jetzt einfach mal, anständig mit der Materie auseinanderzusetzen. Oft ganz häufig geht es vielen Leuten so, dass die Produkte, die man einsetzt, dass man die nicht wirklich Ende zu Ende verstanden hat, sondern halt nur so in dem Rahmen, in dem man die selber für dieses Projekt braucht. Was aber häufig ja problematisch ist, weil wenn es dann irgendwie nicht funktioniert, dann weiß ich oft nicht genau warum, weil ich es eben nicht Ende zu Ende verstanden habe. Wenn ich jetzt aber so eine Konferenzsession plane, wenn ich sage, hey, pass auf, das ist ein Thema, das finde ich cool und ich nehme jetzt einfach vor, darüber einen Talk zu halten, egal in welchem Rahmen, dann zwingt mich das ja zumindest, dass die Basics zu verstehen, damit ich sie erklären kann, vielleicht auch links und rechts vom Tellerrand ein bisschen was zu verstehen, damit ich Fragen beantworten kann. Und das ist eigentlich ein super schöner Mechanismus oder ein super schönes Vehikel zu sagen, hey, ich nehme das jetzt zum Anlass, um in diesem Thema ein bisschen mehr Expertenwissen aufzubauen, damit ich dann auf der Bühne teilen kann. Und das so rückblickend ist das ja ein bisschen ähnlich das, was wir hier auch in dem Podcast machen. Jemand hat irgendwie ein cooles Thema, eine gute Idee oder arbeitet mit irgendeiner Technologie und dann ja telefonieren oder schreiben wir beide uns zusammen und sagen, hey, was könnte denn Thema für die nächste Folge sein, dies und das. Und dann geht es ja meistens los, dass wir beide ein bisschen recherchieren. Und das ist ja eine Recherche, die hätten wir nicht gemacht, würden wir diesen Podcast nicht machen. Und ähnlich ist das, glaube ich, mit so Konferenzsessions. Also eigentlich finde ich das sehr, sehr schön, dass man sich das so zum Anlass nimmt und dann quasi auch selber daran wächst und selber davon gewinnt, dass man sich eben tiefer in diese Thematik, dass man eben tiefer eintaucht.
Und ich glaube auch, dass neben der Teilnahme an Konferenzen, weil man natürlich auch als Speaker ein Konferenzticket bekommt, um sich den Rest der Konferenz anzuschauen und neben der Möglichkeit, sich da mit Leuten zu vernetzen, ist, glaube ich, dieser selbstmotivierte Weiterbildungsgedanke ein ganz wichtiger. Weil letzten Endes, wenn man nicht jemand, der Top-Speaker weltweit ist, irgendwelche Keynote-Speaker, die dann um die halbe Welt eingeflogen werden, dann wird man mit Conference-Talks nicht reich. Man kann damit nicht mal gut Geld verdienen. Klar, wenn ich jetzt irgendwann an einen Punkt gekommen bin, wo ich von weltweiten Developer-Konferenzen für die Keynote eingeladen werde, dann wird mir auch Geld dafür bezahlt, dann wird mir die Reise bezahlt und ich kann davon leben. Aber ich glaube, die wenigsten von uns werden an den Punkt kommen. Von daher ist, glaube ich, das Thema, was bringt mir das, die wichtigste Frage. Und ich glaube, genau das, was du gesagt hattest, dass man sich halt im Detail dann mit einem Thema auseinandersetzt, dann wirklich ein Expertenwissen erlangt und dann aber auch diesen Expertenstatus über die Präsentation auf der Bühne in die Community tragen kann. Das heißt, letzten Endes, wenn man die Konferenz dann erfolgreich abgeschlossen hat, hat man sich nicht nur ein Thema eingearbeitet, hat das in der Praxis eingesetzt, sondern ist auch in der Community dann anerkannter Experte oder Expertin für dieses Thema, weil man hat ja auf der Bühne gestanden und darüber geredet und Fragen beantwortet und konnte sich dementsprechend letzten Endes auch um das Thema dann irgendwie verdient machen. Von daher glaube ich, diese Selbstmotivation, warum sollte ich das machen, kommt vor allen Dingen daher und nicht nur daher, ja, okay, ich kriege kostenfreies Catering und Konferenzticket. Ich glaube, das ist nicht die Hauptmotivation.
Ja, obwohl ich immer finde, dass wenn eine Konferenz Geld nimmt für die Tickets, dann sollte zumindest sowas wie Anreise und Unterkunft übernommen werden, weil man ja selber Teil des Programmes ist, für das andere bezahlen. Also da sehe ich dann eigentlich in der Regel nicht ein, dass ich da zumindest irgendwie auf einen Kosten sitzen bleibe. Ob ich dann selber nochmal bezahlt werde, hast du schon recht, das kommt immer sehr darauf an, was ich da überhaupt für einen Status in dem Thema habe. Ich glaube, das ist nicht passiert. Ich persönlich bin auch noch nie für eine Session irgendwo bezahlt worden. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht unbedingt mein Anspruch.
Ja, ich glaube, bei kommerziellen Konferenzen ist die Übernahme der Reisekosten schon angebracht. Ausnahme bilden da natürlich Sponsored Sessions. Also gibt's natürlich auch irgendwie, mein Arbeitgeber kauft vielleicht ein Sponsoring für die Konferenz oder hat vielleicht einen Stand auf der Konferenz und kriegt dafür auch eine Conference Session. Teilweise ist das in der Agenda dann entsprechend hervorgehoben, dass es eine Sponsored Session ist. Bei manchen Konferenzen wird es dann zu einem regulären Teil der Agenda. Manchmal endet man dann irgendwie in der hintersten Ecke des Konferenzzentrums im kleinsten Raum während der Mittagspause, weil das letzten Endes eine Sponsored Session ist. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Kategorie und da werden natürlich auch die Reisekosten nicht übernommen, weil das natürlich dann der Arbeitgeber, der auch dieses Sponsoring-Paket gekauft hat, diesen Stand finanziert hat, letzten Endes auch tragen kann. Aber wenn man die Möglichkeit hat, über den eigenen Arbeitgeber mal vielleicht da die ersten Erfahrungen als Conference Speaker zu sammeln, warum nicht? Würde ich jetzt nicht von abraten. Ich habe diverse Sponsored Talks gemacht in meiner beruflichen Laufbahn, als wir als Microsoft irgendwie Sponsor auf irgendwelchen Konferenzen damals waren. Und wenn euer Arbeitgeber irgendwie euch die Möglichkeit bietet, weil die sind vielleicht mit einem kleinen Stand vom HR-Team oder um euer Produkt zu präsentieren auf einer Konferenz und kriegen dafür einen Sponsor-Talk, einfach hingehen und machen, kann man auf jeden Fall Erfahrung sammeln, die man dann letzten Endes auch braucht, wenn man letzten Endes mal eigene Talks irgendwo anreicht.
Genau, aber normalerweise, ich glaube, der normale Weg für die meisten von uns ist halt der klassische Call for Papers. Die meisten Konferenzen haben diesen, das nennt sich immer Call for Papers, dass man eben ja, Proposals einreichen kann. Also hey, liebe Konferenz, ich bin der oder die sowieso und das wären Themen, über die ich sprechen könnte, mit so einem kleinen Abstract und dann gibt es in der Regel ein Komitee, was das reviewt und irgendwie schaut, ob es gut in die Agenda passt, ob es vielleicht einen Track gibt, wo das gut reinpasst oder ob das spannend klingt und sowas und dann kriegt man da irgendwann eine Rückmeldung und dann kann man sich eigentlich darauf vorbereiten.
Vielleicht kurz hervorgehoben, es heißt zwar Call for Papers, so wie im akademischen Umfeld, aber man muss nicht wirklich nachher einen Paper einreichen, sondern man reicht einen Abstract ein und hält dann nachher seinen Talk entsprechend mit Demo, Slides, wie auch immer. Aber es geht jetzt nicht darum, wie bei einer akademischen Konferenz irgendwo dann sein Paper auszuhängen. Das sollte man nicht verwechseln, auch wenn es gleich heißt.
Genau, aber wenn man dann, wie du hast gerade schon gesagt, seine Demo oder seine Slides zeigt, würde ich gerne den Rest der Folge kurz dafür nutzen, dass wir beide so ein bisschen unsere Erfahrungen teilen oder so ein paar Tipps mitgeben. Meistens sind das alles Dinge, in die ich selber schon mal reingerasselt bin und dann da irgendwie ein Learning von hatte und mir macht das immer Spaß, sowas weiterzugeben. Von da würde ich mal anfangen, wenn man denn dann spricht auf der Bühne und wir reden jetzt ja von Tech-Konferenzen, also wahrscheinlich nicht nur PowerPoint-Folien zeigt, sondern auch live-coded, was immer, finde ich, so die größte Herausforderung ist, weil man natürlich nervös ist, sich vertippt, Dinge dann vielleicht irgendwie nicht funktionieren wegen Konferenz-WLAN oder so weiter, können wir ja mal ein paar Tipps teilen. Und ich glaube, die erste Kategorie, auf die ich so gerne gucken möchte, ist so, bereite da einen Rechner vor. Also wichtig ist, ähnlich wie wenn wir hier einen Podcast aufnehmen, erstmal Notifications ausschalten. Es gibt nichts Unangenehmeres, als auf der Bühne zu stehen. Der Rechner ist über HDMI auf einer riesigen Leinwand verbunden und Mama schreibt wie eine SMS und oben kommt eine Benachrichtigung rein und alle lesen mit. Also sowas würde ich auf jeden Fall ausschalten. Dann irgendwie schauen, dass ich nenne es immer so gerne irgendwie Remove Clutter. Also ich habe gerne einen komplett freien Desktop ohne irgendwie 1 Million Icons. Den kann man ja auch teilweise mit einem Klick verstecken. Ich habe eigentlich gerne nur die Fenster und die Tools offen, die ich auch wirklich brauche, die wirklich dienlich sind für diese Präsentation, die ich habe. Dass alles im Prinzip, was die Audience sieht, auch Teil meiner Session und Teil meines Talks ist.
Ja, ich glaube, manche Sachen hören sich trivial an, aber wie viele Talks habe ich schon gesehen, wo dann plötzlich irgendwelche Outlook-Notifications oder Slack-Messages reinkamen, während die Leute da präsentieren. Also durchaus eine Sache, auf die man achten sollte. Und man sollte natürlich auch dafür sorgen, dass halt die Maschine entsprechend Ressourcen zur Verfügung hat. Ich weiß nicht, im Arbeitsalltag stört das vielleicht nicht, wenn ich meinen Browser mit 47 Tabs auf habe oder noch mehr. Aber während einem Conference-Talk möchte ich zum einen natürlich nicht irgendwie meine Audience ablenken, dadurch, dass ich da 47 offene Tabs habe, sondern ich möchte natürlich auch die optimale Performance haben, dass nicht irgendwelche Dinge dann vielleicht länger dauern als erwartet. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass ich vielleicht schaue, hängt davon ab, welche Demo ich mache, dass ich vielleicht einen separaten Browser für Demos habe. Ne? Weil nichts ist irgendwie peinlicher, als wenn ich irgendwie eine Web-App-Demo mache, gehe dann in die URL-Leiste und dann kommt eine Autovervollständigung aus meiner History.
Drücke P.
Genau, da sollte ich vielleicht gucken, dass ich da vielleicht einen separaten Browser nehme. Dann muss ich auch nicht meine History komplett aufräumen. Also so mache ich das zumindest immer, dass ich entweder einen separaten User im Browser anlege, speziell für Demos, oder direkt einen separaten Browser nehme, damit halt alles sauber ist, schnell ist, noch nicht da irgendwelche Sachen in der History drin sind, damit man da auch tatsächlich souverän das Ganze demoen kann. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Desktop, genauso wie du es gerade gesagt hast, ne, dass da nicht irgendwelche, weiß nicht, beruflichen Dokumente noch auf dem Desktop für alle sichtbar rumliegen, sondern das letzten Endes aufgeräumt ist. Da gibt es ja sowohl unter Mac als auch unter Windows die Möglichkeit, einfach mehrere Desktops anzulegen zum Beispiel. Und dann wird so sagen, okay, ich demo jetzt auf dem anderen Desktop, der ist halt sauber und da kann ich halt meine Sachen zeigen.
Ja, finde ich gute Punkte. Dann, wenn ich Code zeige, finde ich immer ganz, ganz, ganz wichtig, ein Light-Theme zu verwenden. Ich liebe auch meinen Dark Mode und würde privat nicht ohne den coden wollen, aber auf der Bühne sieht es einfach besser und deutlich besser lesbar aus, wenn ich meine IDE in ein helles Theme, in ein helles Color Theme stelle. Auch eine ordentlich große Font Size ist eigentlich Voraussetzung. Es gibt, glaube ich, nichts, wo ich die Audience schneller verliere, als wenn ich da code oder Sachen tippe und das keiner lesen kann. Und es geht nicht darum, das mal gerade so lesen zu können, sondern sehr, sehr gut lesen zu können. Ich meine, gute Demos, Coding-Demos leben dann ja eh davon, dass ich da nicht irgendwie 300 Zeilen Code gleichzeitig aufhaben muss, sondern dass ich vielleicht die wichtigen Elemente hervorheben kann. Also wenn ich eine Live-Demo in Code zeige, neben der Tatsache, dass ich sie natürlich üben sollte, auf jeden Fall große Font-Size, helles Theme, dass die Audience das gut lesen und folgen kann. Und auch zum Thema Coding würde ich gerne noch sagen, es gibt nichts Langweiligeres, als jemandem wirklich zuzugucken, wie er Zeile für Zeile Code schreibt, wenn das eigentliche Schreiben dieser Zeile keinen Mehrwert bringt. Und da gibt es kleine Tools und Helferlines, die einem zum Beispiel fertige Codezeilen auf Shortcuts legen, dass ich quasi, dann sieht das so aus, als würde das langsam getippt werden. Oder ich habe irgendwelche Snippets bereit, wenn ich größere Codestellen zu tippen habe, ich füge dieses Snippet ein und kann dann vielleicht den bestehenden Code besprechen. Also stellt euch da bitte nicht irgendwie 15 Minuten lang hin, schweigend, und schreibt Code runter. Ich glaube, das ist in den wenigsten Fällen dienlich.
Genau, im einfachsten Fall habe ich einfach irgendwie ein Textdokument, wo halt meine Code-Snippets drin liegen, Copy-Paste drüber, kann ich das nach und nach aufbauen. Ich würde auch immer empfehlen, gerade wenn es um Coding-Sachen geht, ein Backup anzulegen. Das kann einfach auf einem separaten Branch sein oder irgendwie ein Projekt, was in einem anderen Ordner liegt, wo ich dann im Zweifelsfall einfach rübergehen kann, wenn halt irgendwas in der Demo nicht so funktioniert, wie es soll, weil irgendwelche Abhängigkeiten nicht funktionieren. Oder ich vielleicht im Konferenzstress dann doch ein Blackout habe und weiß nicht, was ich tippen soll, gehe ich halt einfach ins andere Projekt, kann dann souverän einfach weiter präsentieren und dann genau meine Botschaft auch landen. Und gerade auch bei Live-Demos kann man das auch schon mal zu Hause durchspielen und vielleicht ein Video aufnehmen. Und wenn dann irgendwas nicht funktioniert aus irgendeinem Grund, können ja diverse Probleme geben bei einer Live-Demo, dann kann man einfach das Video abspielen und sagen, ich habe das mal vorbereitet. Und dann skippt man dadurch das Video durch und spricht dazu, was halt letzten Endes auch für die Audience den gleichen Mehrwert bringt. Ist natürlich nicht so cool, wie in wenn jemand da aus dem Kopf dann seine Live-Coding-Demo macht. Aber letzten Endes ist, glaube ich, eine recordete Demo besser, als wenn ich da plötzlich mitten in der Demo dann irgendwie anfange, auf Stack Overflow mir irgendwelche Samples nochmal rauszusuchen, die ich für die Vorbereitung benutzt habe. Ne?
Ja, und genau, also auch so Konferenz-WLAN im Hinterkopf haben. Ne? Also eine Demo kann zu Hause wunderbar funktionieren. Wenn ich dann aber auf der Bühne stehe und irgendwie NPM install, dauert auf einmal 10 Minuten, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass vielleicht das Konferenz-WLAN gerade überlastet ist oder sowas. Also da auch, entweder hat man vielleicht das NPM install oder was auch immer man für einen Package Manager verwendet, das vorher gemacht, oder hat halt, wie gesagt, wirklich irgendwie ein Backup, wo man sagen kann, eigentlich müsste ich jetzt die NPM install eingeben, ich wechsle mal kurz in den anderen Ordner. So, jetzt sind die Pakete da. Also sowas auf jeden Fall im Hinterkopf. Und dann eine letzte Sache, die ich gerne noch beitragen würde, ist, ich nenne das gerne Dongle-Desaster. Ich bin jemand, der, also ich mache Demos grundsätzlich nur auf meinem Rechner. Es gibt manche Konferenzen, die kommen auf so wilde Ideen wie, ja, da ist ein Konferenzrechner, da kannst du dann hingehen und darauf deine Demos zeigen. Das lehne ich eigentlich immer ab. Ich möchte, wenn ich Demos zeige, die auf, wenn es nicht nur eine PowerPoint ist, die ich abspiele, die auf meinem Rechner zeigen, wo mein Keyboard-Layout ist, wo meine Tools sind, wo ich mich auskenne, wo ich mich zu Hause fühle. Dann gibt es aber natürlich das Problem, dass ich diesen Rechner irgendwie ans Konferenzsystem anschließen muss. In der Regel einfach über, also im einfachsten Fall einfach über ein HDMI-Kabel, was da liegt. Und das ist was, da kann ich aus Erfahrung nur ganz, ganz wichtig sagen, sowas vorher mit den Organisatoren und Organisatorinnen der Konferenz abklären. Also sagen, gibt es die Möglichkeit, dass ich meinen eigenen Rechner mitbringen kann? Wie wird der angeschlossen? Ist das HDMI? Kann ich das anschließen in dem Moment, wo ich auf die Bühne komme? Oder braucht ihr den Rechner 3 Tage vorher und der steht dann irgendwo angeschlossen im Backoffice rum? Habe ich dann noch Zugriff auf meinen Rechner? Also kann ich den auch wirklich an der Bühne anschließen? Sowas würde ich alles immer absprechen und dann natürlich auch bei meiner Demo berücksichtigen, dass ich wahrscheinlich mit einer relativ geringen Auflösung, also klassischerweise so 1080p, arbeiten werde. Das ist dann 16:9. Vielleicht mache ich die Demo, wenn ich die zu Hause an meinem Rechner übe, aber nicht in 16:9. Und sowas würde ich alles vorher abklären. Auch wenn ihr ein MacBook mitbringt, sagen, dass es sich um ein MacBook handelt, dass ihr das bitte testen sollen, weil der Mac auch gerne mal so ein HDMI-Signal irgendwie mit so einem Standard verschlüsselt und je nachdem, in welches System dieses Signal reingeht, um es auf die verschiedenen Bildschirme oder Leinwände zu verteilen, können manchmal diese Systeme mit dieser Verschlüsselung nicht klarkommen. Da hat man entweder nur einen schwarzen oder komplett grünen Bildschirm. Alles schon erlebt, klärt die technische Ausstattung. Und wenn ihr sprecht, vorher da ab. In der Regel sollte das auch heutzutage alles kein Problem sein. Aber seid halt gefasst, auf was euch da erwartet und was ihr generell für Möglichkeiten denn überhaupt habt, euren Content rüberzubringen.
Wobei ich tatsächlich sagen würde, Live-Coding-Demos ist tatsächlich nichts für Anfänger. Tatsächlich, wenn ich zum ersten Mal eine Conference-Talk mache, vielleicht erstmal mit einem rein präsentationsbasierenden Talk irgendwie anfangen, weil da kann weniger schiefgehen. Wenn ich dann die entsprechende Souveränität auf der Bühne entwickelt habe, absolut, wirklich Live-Demos zeigen, wirklich den Leuten auch Code zeigen, und dann am Ende tatsächlich auch Code schreiben. Aber ich denke mal, man muss jetzt nicht den Anspruch an sich selber machen, bei der ersten Konferenz oder bei der ersten User Group, bei der man spricht, sofort mit einer Live-Coding-Demo zu starten, weil ich glaube, das ist etwas, das durchaus anspruchsvoll ist. Und wie wir gerade besprochen haben, da kann so viel schief gehen. Und wenn ich letzten Endes meine Präsentation irgendwie als Google Slides oder als PowerPoint mitbringe, dann kann ich letzten Endes im Zweifelsfall einfach sagen, komm, nehm mal den anderen Laptop und dann klicke ich da meine Demos durch. Kann sogar da Videos einbetten, wenn ich irgendwie Code zeigen will, was ich zu Hause aufgenommen habe und bin damit dann zumindest technisch auf der sicheren Seite. Es gibt tatsächlich auch Konferenzen, die sagen, nee, ist halt nicht, ne, du musst halt auf dem Präsentationsrechner präsentieren und dann hast du gar keine andere Chance, als letzten Endes solche Dinge vorzubereiten und dann als Video zu zeigen.
Ja, ich hatte vor 2 Wochen auf dieser Bild dann tatsächlich auf der Bühne eine Demo mit GitHub Copilot und das ist leider auch mit aller Programmiersprache dann komplett irgendwie schief gegangen, weil es geht dann nicht darum, was ich code, sondern auch was die AI in dem Moment irgendwie vorschlägt. Und ich hatte also irgendwie so eine Session, wo ich mag das immer gerne, wenn ich ein bisschen mit der Audience eine Interaktion habe, wo die Teilnehmer aus 2 verschiedenen Schälchen, aus dem einen eine Programmiersprache und aus dem anderen eine Art von App, also irgendwie eine Konsolenanwendung, eine Web-App oder eine REST-API oder sowas, ziehen konnten. Und diese Kombination habe ich dann quasi live mit Hilfe des Copilots erstellt. Und das ist natürlich sowas, da kann alles passieren. Und man weiß halt nicht mehr richtig üben, was da für Vorschläge sind. Und da, glaube ich, muss man auch einfach oft sagen, okay, ich nehme das jetzt ein bisschen mit Humor, es hat dann halt nicht funktioniert, dann bittet man einfach jemanden aus der Audience nochmal neu zu ziehen und ich glaube, darf sich dann da selber auch nicht zu ernst nehmen oder dann irgendwie in Panik verfallen, so einfach sagen, hey, okay, ne, so ist es halt, real world, ist halt noch alles in Preview, versuchen wir mal eine andere Programmiersprache, das hat dann auch geklappt, also in der Regel hilft dann auch immer, wenn was nicht klappt, ruhig bleiben, sich irgendwie ein Backup überlegen und im Idealfall, so wie du sagst, vielleicht ein Video zu haben, obwohl der Gag bei dieser Session natürlich war, live diese Vorschläge vom Copilot zu sehen, auf eine Kombination, die man nicht wirklich vorbereiten konnte. Aber ich glaube, so ein bisschen Entspanntheit und versuchen, diese Aufregung so ein bisschen zu unterdrücken. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt.
Wunderbar. Damit haben wir das Thema, glaube ich, ziemlich gut beleuchtet. Von daher der Aufruf von uns, bewerbt euch für Konferenzen. In der Regel ist der Call for Paper ein halbes Jahr vor der Konferenz. Wenn ihr das erste Mal erfolgreich wart, bekommt ihr in den Folgejahren auch proaktiv E-Mails von den Konferenzveranstaltern, wenn es wieder losgeht. Also auf jeden Fall eine Sache, die eine sehr wertvolle Erfahrung ist und was wir beide auf jeden Fall empfehlen können.
Genau, wenn jemand von euch entweder diese Woche auf der We Are Developers oder in den kommenden Wochen auf der Cloudland unterwegs sein sollte, scheut nicht davor zurück, uns gerne anzusprechen. Wir freuen uns immer sehr über Feedback oder über Kontakte, oder wenn dann einfach irgendjemand sagt, hey, cool, dass du hier bist, habe ich im Podcast gehört, das freut uns immer sehr. Und genau, für die We Are Developers kann ich zumindest sagen, wer an der besagten GitHub Copilot Demo interessiert ist, die werde ich da auch nochmal halten. Sprecht uns da also gerne an. Bis dahin, eine gute Zeit, einen schönen Konferenz-Sommer euch. Wir hören uns hier wieder in 2 Wochen. Lasst uns gerne Feedback da, lasst uns gerne Bewertungen da, wenn ihr möchtet. Ihr könnt gerne auf Spotify oder iTunes mit Sternchen um euch werfen. Oder auf Twitter uns entweder privat anschreiben oder auch gerne wie public irgendwas tweeten, wenn ihr irgendwie Feedback habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, freuen wir uns da sehr drüber. Ihr findet in den Shownotes auch eine E-Mail-Adresse, wenn ihr uns privat schreiben wollt. Bis dahin, macht's gut und habt eine gute Zeit.
Bis dahin, tschüss.